Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem weiteren Podcast mit uns, Heinrich und Helmut. Servus Heinrich, wie geht's dir heute?
Du, Helmut, mir geht's heute großartig, danke.
Das ist immer gut. Du hast auch heute Namenstag, oder?
Genau so ist es.
Weißt du denn, wie deine Eltern zu diesem Namen gekommen sind?
Ja, das weiß ich, willst du es auch wissen?
Ja, bitte, bitte sag's mir.
Meine Eltern haben mich nach Heinrich Heine benannt. Heinrich Heine wurde am 13. Dezember 1797, wobei dieses Datum recht umstritten ist, unter dem Namen Harry Heine in Düsseldorf im Herzogtum Berg geboren. Gestorben ist er am 17. Februar 1856 in Paris. Er war einer der wichtigsten deutschen Dichter, Journalisten und Schriftsteller. Als Sohn des deutschen Tuchhändlers Samson Heine und Betty Heine prägte er die deutsche Sprache nachhaltig, machte die Sprache des Alltags lyrikfähig und entwickelte erstmals aus Reiseberichten, Zeitungsartikel, Feuillons, künstlerische Kleinode. Heines Werk lässt sich aufgrund seiner Vielfalt nicht eindeutig einer literarischen Epoche zuordnen. Zwar geht Heine aus der Romantik hervor, gilt aber gleichzeitig als Überwinder eben dieser Strömung. Weiterhin finden sich in seinem Werk die revolutionären Ideen des Vormärz, die Epoche des deutschen Geschichte zwischen der Juli-Revolution, die um 1830 war, und der März-Revolution 1848. Aber auch Elemente der Aufklärung wie des Realismus. Heines Werke sind vielsichtig. Also finden sich lyrische Texte aller Art darunter. Zum Beispiel Prosa, aber auch polemische Schriftarten, Streitschriften sowie journalistische Kritiken. Aber Helmut, sag du mir bitte jetzt, was hat Heines Werke am meisten definiert?
Aufgrund seiner jüdischen Herkunft und seiner politischen Einstellung wurde Heinrich Heine zeitlebens angefeindet und ausgegrenzt. Diese Außenseiterrolle prägte sein Werk und brachte den Deutschen das wohl berührendste Gedicht eines Emigranten. Deutschland, ein Wintermärchen. Heinrich Heine kehrte im November 1843 für wenige Wochen von Paris nach Deutschland zurück, um seine Mutter und seinen Verleger zu besuchen. Bei seinem Besuch war Heine 47 Jahre alt und seit 13 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen. Auf der Rückreise entstand der erste Entwurf zu Deutschland, ein Wintermärchen. 1844 erschien der Gedichtband Neue Gedichte, darin das bekannte Deutschland, ein Wintermärchen. In Preußen wird die Sammlung von der Zensur verboten, im Namen von Friedrich Wilhelm IV. Wird ein Haftbefehl gegen Heine erwirkt. Zu der Zeit befindet er sich jedoch wieder im sicheren Paris. Dieses Versepos gehört zur Exildichtung. Der Dichter schildert darin den geistigen Zustand seines Heimatlandes in der Zeit des Vormärz zwischen den Befreiungskriegen 1813 und 1815 gegen Napoleon und der Märzrevolution von 1848. Die negative Sicht auf das Land entspringt seinen eigenen Erfahrungen, Zensur, Publikationsverbot, Prozess. Trotz der bitteren Kritik, die im Mittelpunkt des Werkes steht, wird Heinrich Heines Zwiespalt offenbar. Er fühlt sich seiner, so schwierigen, Heimat tief verbunden und leidet an ihr. Seine Vision ist ein freiheitliches Deutschland an der Seite der Grande Nation Frankreich. 1848, als die Revolution in Paris ausbricht, erleidet Heine einen Zusammenbruch. Fast vollständig gelähmt muss er die 8 Jahre bis zu seinem Tod bettlägerig in der von ihm so bezeichneten Matratzengruft verbringen. 1856 stirbt dann eben Heine in Paris. Heinrich, weißt du denn eigentlich, wovon Deutschland, ein Wintermärchen handelt?
Ja, sicher. Heine erzählt von seiner Reise nach Deutschland. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks nach verbotenen Schriften beim Grenzübertritt in Aachen sieht der Ich-Erzähler seine Vermutung der anhaltenden Zensur und Unterdrückung bestätigt. In der Kaiserresidenz entlarvt er Militär und Bürger als arrogant nach außen, dabei ängstlich und unterwürfig im Inneren. Die Rückwärtsgewandtheit der Deutschen finde ihren Ausdruck zudem in der romantischen Dichtung einer literarischen Hauptströmung jener Zeit. In Köln nimmt der Reisende eine scharfe Abrechnung mit der Kirche und Klerus vor. Im Katholizismus und dessen Geschichte von Kreuzzügen und Inquisition sowie anhaltender Aberglauben erkennt er einen Feind der Vernunft. Der Rhein, umstrittener Grenzfluss zwischen Frankreich und Deutschland, sucht Trost beim Erzähler.
er fühlt sich verspottet vom deutschen Volksliedgut. Nationale Strömungen geben es allerdings auf beiden Seiten, tröstet in dieser aber nicht. Als dieser Erzähler, alter Ego, ihm im Traum deutlich macht, dass seine Schriften Auflöser für Verbrechen und Bluttaten seien, erschrickt er sehr. Über Mühlheim, Hagen und Unna kommt der Reisende zum Teutoburger Wald. Immer wieder versinken im Wege durch Deutschland in Kot, Dreck und Schlamm. Selbst die Römer seien darin stecken geblieben. Das habe den Deutschen zum Sieg verholfen, analysiert der Erzähler. Seine sämtlichen Erfahrungen unterwegs münden in Kritik. Am schweren deutschen Essen, an der behaglichen Bequemlichkeit der Deutschen, an ihrer Gefühlsduselei, dem preußischen Militarismus und Nationalismus. Über Minden, Bückeburg, Hannover erreicht der Reisende sein Ziel, in Hamburg. Dort besucht er nämlich seine Mutter und trifft seinen Verleger Campbell. Und schließlich die Göttin Harmonia, Schutzpatronin Habsburgs. Ihr Gegenüber gibt er seine zwiespältigen Gefühle zu. Heimweh und Vaterlandsliebe einerseits, Abscheu gegen geistige Enge und Unterdrückung andererseits. Die Göttin offenbart ihm die Zukunft Deutschlands als eine stickende Kloake im Nachttopf Karls. Im Nachttopf eben von Karl des Großen. Der Reisende wird ohnmächtig, dennoch versucht Harmonia, ihn mit Liebesschwüren in Deutschland zu halten. An den Zuständen, einschließlich des Zensurwesens, werde sich zwar schwerlich etwas ändern, doch man könne versuchen, den Deckel auf dem Topf zu halten. Aber jetzt sag du mir noch, Heinrich. Helmut.
Hast du deinen Namen vergessen?
Ja, ich war jetzt gerade so drinnen, habe ich verwechselt. Welche Wirkung hatte Heine zu seinen Lebenszeiten, als auch in seinem Nachleben?
Das sage ich dir gerne. Laut Jürgen Habermas war Heine der erste große Schriftsteller im Zeitalter der entstehenden Massenpresse. Als Journalist war er eine Stimme der Demokratie und schrieb viele Artikel, die vom Kaiser zensiert wurden. Von vielen wird er auch als Gründer des deutschen Feuilletons gesehen, wofür er oft kritisiert wurde. Seine Aussagen waren auch in der Politik ein Thema. Sie entfachten immer wieder Diskussionen zwischen allen politischen Richtungen und Gesellschaftsschichten, die vor allem nach seinem Tod richtig an Fahrt aufnahmen. Haben wir ja wieder was gelernt, Helmut, oder?
Ja, ganz klar. Ich hoffe, ihr habt euch alle etwas gemerkt von unserem Podcast.
Das hoffe ich auch.
Und bis bald. Servus, grüß euch.
Bleibt geschmeidig. Thank you.